Der verdeckte Arbeitsmarkt. Was ist der verdeckte Arbeitsmarkt? Und wer uns darauf eine Antwort geben kann, das ist der Peter Mörs. Der Peter Mörs ist Karrieremechaniker. Und was man darunter verstehen kann, das kann uns der Peter jetzt einmal bitte erklären. Hallo Peter, schön, dass du in unserem virtuellen Aufnahmestudio dich eingefunden hast und dich natürlich auch für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hast. Lieber Peter, du hast die Bühne.
Danke, lieber Ulrich. Ich freue mich sehr, bei dir Gast sein zu dürfen und auch vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ja, ich bin oder ich nenne mich Karrieremechaniker und also Spezialist für die persönliche und berufliche Neuorientierung für erfahrene Fach- und Führungskräfte, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden. Und warum sage ich Karrieremechaniker? Weil es geht um Handwerkszeug, ja, das wir hier anwenden. Und auch, weil mir der Begriff Coach einfach nicht gefällt. Ich mag das nicht. Und in meiner Arbeit geht es weniger um Theorien oder abstrakte Konzepte, sondern vielmehr um ganz praktisches Handwerkszeug. Und wir reden gleich über den verdeckten Arbeitsmarkt und was das ist und wie der zustande kommt. Doch meine Klienten und Klientinnen haben drei große Themen. Sie sind ihren Job los. Ja, sie haben in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet und damit auch viel Geld verdient. Und sie suchen einen neuen Job. Und der steht eben nicht in der Zeitung oder in irgendeiner dieser Portale ausgeschrieben. Und das ist der verdeckte Arbeitsmarkt. Und wie eben ein guter Mechaniker bin ich auf der Suche, um effektive Lösungen zu finden und nicht nur um das Problem zu diagnostizieren. Denn jede Klientin und jeder Klient hat eine höchst individuelle Ausgangssituation und auch Zielstellung, die es eben auch individuell zu berücksichtigen gilt. Und da kommt der verdeckte Arbeitsmarkt ins Spiel und der ist 10-mal größer als der offene. Und dort ist, ich nenne das Traumjob, ja, dort ist der Idealjob, der Traumjob versteckt. Und der will gefunden werden und es geht um Finden statt Suchen und dieser Unterschied ist immens wichtig. Und mein Slogan lautet, ja, denn die richtig guten Jobs sind vorher weg, in der Zeitung steht der Rest. So, was ist der verdeckte Arbeitsmarkt und warum gibt's den überhaupt? Und selbst die Bundesagentur für Arbeit sagt ja, dass nur rund ein Drittel der Jobs den Weg in die Öffentlichkeit findet. Das ist der offene Arbeitsmarkt. Das ist das, was auf den Portalen in der Zeitung steht. Warum gibt es den verdeckten Arbeitsmarkt? Wenn wir uns meine Klientel betrachten, also Führungskräfte oder auch Geschäftsführer, Vorstände, dann ist es hier oftmals so, dass Führungspersonal ausgetauscht wird, das noch im Job ist. Ja, so das heißt, ein Gesellschafter, der einen neuen Geschäftsführer sucht, der wird das nicht in der Zeitung veröffentlichen oder auf Portalen, sondern der Gesellschafter oder Aufsichtsrat beauftragt Headhunter mit der Personalsuche. So, ganz deutlich wird das, wenn der Personalleiter ausgetauscht wird, dann kannst du diese Annonce nicht in der Zeitung veröffentlichen.
Oh, da steht mein Job in der da steht mein Job in der Zeitung oder steht bei irgendeinem Jobportal. Oh, das bin ja ich, ja. Oder ich soll meinen eigenen Job ausschreiben. Ungut.
So ist das. Das ist ungut. Genau. Und deswegen wird für die Besetzung dieser Jobkategorie werden in aller Regel Headhunter beauftragt. So, und diese Headhunter gehen jetzt auf die Suche, schreiben diese Jobs möglicherweise auch anonym aus oder sprechen Kandidatinnen und Kandidaten direkt an. So. Andere Gründe sind, dass wenn du das zum dritten Mal in einem halben Jahr eine Führungsposition zu besetzen hast und das öffentlich machst, dann ist das möglicherweise das falsche Signal an die, nennen wir sie mal, Stakeholder deines Unternehmens. Das ist eine Information, die sowohl für den Wettbewerb interessant ist, die für die Kunden irritierend sein kann, die für die eigenen Mitarbeiter auch irritierend sein kann. So, das heißt, die Fluktuationsrate möchtest du nicht in der Zeitung stehen sehen.
Ja, ja, aber eine Frage. So, sobald jetzt der Köpfe ausgetauscht worden sind, dann wird das ja dennoch publik. Also wo ist der Unterschied, ob ich das jetzt in der Zeitung publiziere, dass ich eine Vorstandsstelle zu besetzen habe, oder vielleicht ein Vierteljahr später eine Pressemitteilung rausgebe und sage, der Herr Meier ist jetzt nicht mehr da, dafür ist jetzt der Herr Müller da. Also wo ist der Unterschied?
Mhm. Also im Prinzip hast du die Frage schon beantwortet. Wenn ich sage, wir haben, der Herr Meier ist weg und wir haben jetzt den Herrn Müller und der Herr Müller ist und der Herr Müller wird und der Herr Müller kann, dann formulierst du eine Lösung. Und diese Lösung ist typischerweise garniert mit, jetzt wird alles besser, schöner, schneller, weiter, höher. Wenn du aber kommunizierst, der Herr Müller hat uns verlassen und jetzt schauen wir mal, dann kommunizierst du ein Problem. Und damit irritierst du eben diese Stakeholder, denn dann kommt ja sofort die Frage, der Herr Müller ist weg, was passiert denn jetzt? Warum ist der Herr Müller weg? Warum gibt es keinen Nachfolger? Wieso ist der so schnell weg? Was war überhaupt der Grund dafür, dass der weg ist und? Ja? Das sind also alles diese irritierenden Fragen und das kommunizierst du damit. Kommunizierst du sofort die Lösung, dann ist alles gut. Ne? Und der Aktienkurs steigt. Im anderen Fall fällt der Aktienkurs, wenn du börsennotiert bist natürlich.
Ja. Bekommt der Mitarbeiter mit, dass sein Platz vakant ist?
Nein, in aller Regel nicht. Es kann natürlich Konstellationen geben, wo das kommuniziert werden muss und auch wird. Und das ist fast wieder so ein Seitenthema, über das ich auch in der kommenden Woche reden werde. Das ist, dass sehr oft diese Exits, also das Ausscheiden von Führungskräften, eher unprofessionell gemanagt wird. Also mit meinen Managerinnen und Managern, die große Mehrheit dieser Damen und Herren berichten, dass der Exit für sie gefühlt unprofessionell war. Das ist ein weiteres spannendes Thema, ja, dass wenn ich Führungskräfte ersetze, ich mir als Unternehmen sehr wohl Gedanken darüber machen muss, wie genau tue ich das, wann kommuniziere ich das, wie genau gehe ich davor. Und da gibt es noch eine Menge, was dort zu tun ist.
Darf ich kurz eine Frage stellen? Wenn ich jetzt, also ich stelle mir das jetzt wahrscheinlich laienhaft vor. Ja? Also da ist jetzt, sagen wir, der Finanzvorstand. Ja, oder Vertriebs ist egal. Also nimm einen Finanzvorstand. Und der weiß jetzt nicht, dass er morgen nicht mehr an seinem Arbeitsplatz sein wird. Und da kommt jetzt ein neuer Finanzvorstand. Und wie ist das? Braucht der keine Einarbeitungszeit, dass man sagt, du, jetzt mach mal das mal folgendes, du, der alte und der neue Finanzvorstand, die setzen sich jetzt mal 14 Tage, einen Monat oder keine Ahnung wie lange zusammen. Und der alte erklärt mal die Abläufe und was gerade geplant ist und. Also, dass eine gewisse Übergangsphase durchgeführt wird, oder findet das in der Vorstandsebene gar nicht statt?
Kurze Antwort, nein, das findet in aller Regel nicht statt. Wir gehen mal dieses Szenario durch. Du bist CEO oder Aufsichtsrat und du möchtest deinen Finanzvorstand austauschen. Es gibt Gründe dafür. Man ist unzufrieden mit deiner Arbeit. Dann geht der Aufsichtsrat her und beauftragt einen Headhunter mit der Suche nach einem neuen Finanzvorstand, weil diese Position kann und darf nicht vakant sein.
Entschuldigung, das Blöde ist halt nur, wenn es eine Rechnung gibt, ja, und der Finanzvorstand die Rechnung vielleicht sogar freigeben muss, steht drauf, Headhunter, vakante Stelle, Finanzvorstand, ja, dann ist es natürlich ungünstig.
Das wird nicht passieren, ja. So, also da sind die Headhunter sind dort sehr professionell unterwegs, das wird nicht passieren. So, und gesetzt den Fall, es wurde ein Nachfolger gefunden und dieser Nachfolger hat den Vertrag unterschrieben zu einem bestimmten Datum und erst dann wird der amtierende Finanzvorstand darüber informiert, dass man sich trennen wird. Je nachdem, wie die Vertragskondition ist, sagen wir mal, dein Vertrag läuft noch ein Jahr, dann wirst du in aller Regel freigestellt. Ja, das heißt, du hast dann, wie man das aus den diversen Kinofilmen kennt, du hast jetzt eine Stunde Zeit, deinen Arbeitsplatz zu räumen und deinen Karton zu packen. Ja, das ist kein ganz unrealistisches Szenario. Du wirst dann also sehr schnell deinen Arbeitsplatz verlassen. Natürlich gibt es auch zum Teil die Situation, dass du noch einige Zeit im Job verbleibst, aber das bringt ja vielfältige Probleme mit sich. Du kannst in einer Vorstandsfunktion oder auch Geschäftsführungsfunktion, du kannst und darfst ja keine Entscheidungen und Verträge mehr unterzeichnen, die ihre Wirkung entfalten, wenn dein Nachfolger an Bord ist. Das wirst du nicht tun. Ja. Und du wirst auch kein Personal entlassen oder Neues einstellen, wenn du weißt, ich bin in 3 Monaten oder auch 6 Monaten bin ich hier weg. Und daran erkennst du, du wirst in einer Führungsposition, du wirst dann sehr schnell handlungsunfähig. Ja. So, und wenn es so ist, dass der Neue eben auch eine Kündigungsfrist hat und erst in 3, 6 Monaten kommt, ja, dann wird man dir das entweder so lange nicht sagen oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen. Oder je nachdem, wie man dich als Person einschätzt, wird man mit dir irgendeinen Modus operandi finden, um diese Zeit zu gestalten. Darüber hinaus bekommen diese Manager und Managerinnen in aller Regel ein Outplacement-Paket. So, das heißt, sie werden dann mich oder einen anderen Outplacement-Berater kennenlernen. Denn es geht ja jetzt eben darum, dass du in dieser Position ist dieser verdeckte Arbeitsmarkt nahezu 100%.
Moment, ja, was ist Outplacement? Okay, ist es eine Abfindung oder was ist Outplacement?
Gut, dass du fragst. Outplacement oder New Placement, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Das ist genau das, was ich tue. Das ist, wenn Führungskräfte das Unternehmen verlassen, typischerweise über einen Aufhebungsvertrag, dann enthält dieser Aufhebungsvertrag neben Abfindungssummenzahlungen auch ein sogenanntes Outplacement-Paket. Und der Preis dafür ist typischerweise 5-stellig, denn was diese Damen und Herren in aller Regel noch nicht getan haben, ist, sich zu bewerben. Und das auch noch am verdeckten Arbeitsmarkt.
Ja, Sie wissen ja nicht, dass Ihr Job in der Woche, in 1, 2 Wochen oder Monaten weg ist, dann haben Sie sich natürlich auch nicht beworben. Warum auch?
Genau. Ja, und hier kommt noch ein Aspekt hinzu, das ist eben das zunehmende Alter. Wenn du die 50, und das ist immer noch so, wenn du die 50 Jahre überschreitest, gelten einfach andere Spielregeln am Arbeitsmarkt. So, und jetzt kommen wir zu dem, das, was ich Handwerkszeug nenne. Und das beginnt damit, wie schreibe ich eine Bewerbung? Wie schaut denn das überhaupt aus? Wie sieht denn mein Two-Pager aus? Das ist dieser berühmte Zweiseiter, mein Profil. Wie gestalte ich das überhaupt? Was schreibe ich denn genau da rein? Ja, und an wen sende ich das denn dann? Ja, so, weil wenn du Geschäftsführer bist oder Vorstand bist oder auf einer höheren Ebene im Unternehmen, an wen sende ich das? Also wenn du wiederum Geschäftsführer werden willst, dann kannst du das ja nicht einem anderen Geschäftsführer zusenden. Ich sende dir hier mal meine Bewerbung, ich hätte gern deinen Job. Das wird ja nicht funktionieren.
Das ist ungünstig, aber das fand ich jetzt spannend. Das heißt, der Vorstand weiß manchmal nicht, wie man eine Bewerbung schreibt?
Genau.
Okay.
Das klingt zunächst mal, kann das wirklich sein?
Ja.
Ja, natürlich kann das sein. Diese Damen und Herren haben sich nicht wirklich beworben in der Vergangenheit. Du wirst, wenn du auf diesen verantwortungsvollen Positionen bist und ein gewisses Alter nicht überschritten hast, wirst du abgeworben, wirst du direkt angesprochen oder über dein Netzwerk kommst du an neue Jobs. Ja? Solange das funktioniert, ist alles gut. Wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du jemanden wie mich. Na, dann brauchst du jemanden, der dir erklärt, und das ist auch kein Hexenwerk, das sind viele Aha-Effekte dabei. Wie schreibe ich denn diesen Two-Pager, dieses Profil? Was steht denn da überhaupt drin? Ja, wie kommen wir überhaupt dazu? Und dazu erstellen wir zunächst einen Lebenslauf, der so dieses gesamte, den Verlauf des Lebens skizziert. Und das ist ein Lebenslauf, der ist durchaus 10, 12, 14 Seiten lang. Den kannst du nicht versenden. Aber ich nenne das die Erfolgsdatenbank. Und das Konzentrat daraus ist dieser Two-Pager. So, und diese Erfolgsdatenbank, die hat noch eine Reihe anderer Effekte. Denn in mehreren oder mehrtägigen Coaching-Sessions, um diesen Begriff zu verwenden, erarbeiten wir deine gesamte Erfolgshistorie. Das hat eine Reihe von Effekten. Einer ist, dass du auch wieder mit deinen Erfolgen in Verbindung kommst und sozusagen auch wie du neues Selbstvertrauen entwickelst. Denn das ist ja genau das, was du im Vorstellungsgespräch, insbesondere auf dieser Ebene, hier ausstrahlen musst. Und das Interessanteste dabei ist, das Erarbeiten, ich nenne das Success Story oder auch gerne Deutsch Erfolgsgeschichte. Und wenn du dir ein Vorstellungsgespräch vorstellst, du kannst dich ja auf eine Reihe von Fragen verlassen. Die werden kommen. Und eine der wichtigsten Fragen ist noch nicht mal eine Frage. Es ist eine Aufforderung, die da lautet, erzählen Sie doch mal was von sich.
Ups.
Klingt trivial. Ist es nicht. Ist es nicht. Es ist kurios. So, Uli, und in 95% der Fälle beginnt diese Success Story mit dem Klassiker, ich heiße, ich bin, ich habe. Ja? So, und darum sagen auch versierte Headhunter im Gespräch dann, erzählen Sie mir bitte etwas, was nicht im Lebenslauf steht. Und das ist der eigentliche Hintergrund dieser Frage. Erzählen Sie mal was von sich, Klammer auf, was ich nicht schon gelesen habe, Klammer zu.
Ja, aber Entschuldigung. Aber Lebenslauf muss ja oder sollte lückenlos sein. Und das sollte ja alles drinstehen. Interessiert jetzt den Personalmitarbeiter oder halt den Vorstand, je nachdem, wer da einem gegenüber sitzt, ja, ich bin im Geflügelzüchterverein und das gehört ja nicht in die Bewerbung rein. Also normalerweise ist doch eine Bewerbung ja, lückenlos, vollständig und sollte auch so formuliert sein, dass sie nicht nur kennzeichnet, was man alles kann, sondern was die Unternehmen, für die man gearbeitet hat, dadurch auch an ja, Gewinn hatten, also Gewinn allgemein jetzt genannt oder für Vorteile hatten, weil ich so und so arbeite, konnten die Kosten und so weiter gesenkt werden. Das ist ja so, wie es in der Bewerbung drin zu stehen hat. Ja? Aber da steht ja schon alles drin. Was kann ich jetzt noch von mir erzählen, was nicht im Lebenslauf oder in der Bewerbung drin steht und was interessant ist?
Genau, so ist es. Ja, also nur mal angenommen, im Lebenslauf steht alles drin, ich komme ins Vorstellungsgespräch, wir sitzen uns gegenüber. Das ist ja genau die Situation. Du weißt doch schon alles, hast du doch alles gelesen. Über was reden wir denn jetzt noch? Fangen wir mal vorne an. Die klassische Bewerbung, und ich lese ja viele Bewerbungen, denn das Erste, was ich ja tue, ich biete dir an, lass uns telefonieren eine halbe Stunde, buch bei mir eine halbe Stunde, wir reden erstmal über deine Situation. Wenn wir dann der Meinung sind, wir können zusammen etwas erreichen, dann bitte ich dich, schick mir doch mal eine deiner letzten Bewerbungen zu, dann schaue ich mir das an. Gut. Und in aller Regel sind diese Bewerbungen so gestaltet, dass ich in meinen einzelnen Jobs die Job Description, also ich schreibe da rein, so was war meine Aufgabe. Und wenn ich kaufmännischer Leiter, Finanzvorstand, Vertriebsleiter war, dann weiß ich in der Regel, was deine Aufgabe ist. Also schreib es bitte nicht in den Lebenslauf rein, das ist klar. Ja? Sondern was ich im Lebenslauf lesen möchte, ist, was sind deine Erfolge? Was hast du erreicht? am besten, wenn es zugelassen wird, mit Zahlen, Daten, Fakten.
Ja, genau, das meinte ich ja vorhin. Ich meinte, also ich war Vertriebsvorstand und der Umsatz konnte nach meiner Einstellung binnen 12 Monaten um 25% gesteigert werden. Ja, das ist ja belegbar. Weil wenn ich nur reinschreibe, ja, ich war erfolgreicher Vertriebsvorstand, dann ist es zwar schön, dass ich das reinschreibe, aber es ist nicht belegt.
Genau, so. Und das ist der eine Teil. Ne? Wie gestalte ich überhaupt die Zahlen, Daten, Fakten in meinem Lebenslauf? Ja? Um bei deinem Beispiel zu bleiben, der Umsatz wurde um 25% gesteigert. Wenn aber der Markt als Ganzes sich um 50% verbessert hat, dann warst du nicht gut.
Ne? So. Das lassen wir dann weg. Das lassen wir dann einfach weg.
Ne? Ne? Ist wieder ein anderes Thema. Ja, aber genau, was das sind diese Details. Ja? So, und dennoch ist es so, dass Vorstellungsgespräche einen besonderen Verlauf haben. Ich erläutere meinen Klienten, dass, lieber Klient, Klientin, du bist der Moderator des Vorstellungsgesprächs. Nicht umgekehrt, es ist keine Inquisition. Du bittest auch nicht um einen Job, sondern du verhandelst mit deinem Gegenüber, ob wir zusammenpassen, ob wir gemeinsam erfolgreich sein können. Ansonsten kann ich diesen Job ja nicht annehmen. Auf Geschäftsführungsebene geht das kaum anders. So, und jetzt geht es ja, wie gesagt, um das Thema Verhandlung, aber dein Gegenüber will dich ja auch kennenlernen. Es passiert ja ein Chemiecheck auch statt. Ja? So, und jetzt möchte ja der Gesellschaft, der Gegenüber möchte ja erfahren, bist du der Richtige für die Herausforderungen, die dieser Job jetzt mit sich bringt? Denn es hat ja einen Grund, warum eine bestimmte Führungsposition neu besetzt wird. So, und du kannst dich darauf verlassen, es kommt eine Reihe von Fragen. Und auch eine andere Frage, auf die du dich verlassen kannst, ist, warum wollen sie ihren jetzigen Job wechseln oder warum sind sie gekündigt worden? Also warum verändern sie sich? Auch das musst du ja positiv erläutern.
Oder haben sie sich auch bei anderen Unternehmen beworben?
Die Antwort darauf ist ja, natürlich. Alles andere wäre ja fahrlässig.
Ach, sie wollen gar nicht zu uns. Ihnen ist egal, wo sie ihr Geld verdienen, oder? Wie schaut das aus, ne?
Schauen Sie, es geht mir darum, dass ich den Job finde, ja, bei dem wir gemeinsam erfolgreich sind und darüber reden wir beide hier gerade. Also das ist jetzt die Antwort darauf. Ja. So, denn die Antwort, haben sich nur irgendwo anders beworben und du sagst nein, also ich fokussiere mich nur auf diesen Job. Das ist auch für Führungsebene ist das keine gute Antwort. Ja. Dann bist du wenig strategisch unterwegs. Also das kann nicht sein. So, und deswegen ist die Frage, wird auch in den seltensten Fällen gestellt auf dieser Ebene, weil die Antwort muss natürlich ja lauten. Ja? So, und jetzt geht es aber darum, erzählen Sie mal was von sich. Und das ist ja wie in einem guten Film. Wir entscheiden ja bei einem Kinofilm in den ersten 7 Minuten, gefällt mir der Film ja oder nein. So, und das ist, ne, um das den Begriff mal Storytelling zu verwenden, die ersten beiden Sätze sind wirklich entscheidend. So, und jetzt kommt diese Frage, erzählen Sie mal was von sich. Jetzt kann ich doch nicht sagen, mein Name ist Peter Mörse und ich bin Maschinenbauingenieur und ja, das ist langweilig, steht ja im Lebenslauf. So, also werde ich sagen, ne, also lieber Herr Eckert, das mache ich sehr gerne, aber bitte lassen Sie mich vorher mit 2, 3 Sätzen, lassen Sie mich charakterisieren, für was ich stehe. Und wie ich meine Erfolge zustande gebracht habe. Ja? So, und die nächsten beiden Sätze, das ist das, was ich mit jedem Klienten, mit jeder Klientin individuell entwickle. Und das ergibt sich aus dem, was ich eben Erfolgsdatenbank genannt habe. Und das ist für viele Klienten, ist das auch wirklich neu, dass für sie völlig klar ist, ah, okay, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ja, also wenn du Geschäftsführer bist, der so eher so an der Sanierungsecke zu Hause ist, der weiß, wie man Unternehmen die in Schieflage geraten sind oder ein bisschen eingeschlafen sind, wie man diese Unternehmen dann nach vorne bringt, ja, dann ist das dein roter Faden. Und dann werden wir diesen auch genauso darstellen und dann lauten deine ersten beiden Sätze eben auch genauso. Ja, so dass, ne, ich stehe dafür, dass ich Unternehmen, die etwas in Schieflage geraten sind, wieder erfolgreich neu am Markt positioniere. Und das tue ich mit diesen und jenen Methoden. Und das habe ich bei meinem letzten Unternehmen nachgewiesen, indem ich das wie folgt gemacht habe. Da bin ich auf dieses Hindernis gestoßen. Das habe ich auf diesem Wege gelöst. Und das war das Ergebnis. Und bei dem Unternehmen davor war das die Herausforderung. Und ich bin auf diese Hindernisse gestoßen. Die habe ich mit diesen Methoden gelöst und bin zu diesem Erfolg gelangt. Ja. So, und das ist das, was ich Erfolgsstory nenne und das ist das, was der andere hören will. Ja. Und wenn du dann noch einflechtest und im Übrigen ist Saxophonspielen eines meiner Hobbys, das ich auch als Ausgleich für meine anspruchsvolle Tätigkeit nutze, wunderbar. Bingo, hast du es. Ja.
Spannend. Spannend. Und das gilt für Menschen, die nicht von einem Headhunter abgeworben wurden und deshalb die Position wechseln, sondern die, ja, die freigestellt wurden oder freigestellt werden.
Genau. So, sag mal, auf dieser Management-Ebene bekommst du in aller Regel dieses Outplacement-Paket. Ja, du wirst mit einem Outplacement-Berater wie mich zum Beispiel in Verbindung gebracht, um einfach deine Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Jobsuche zu steigern. Und alle meine Kundinnen und Kunden bestätigen, das war eine richtig gute Sache. Und ab dem Zeitpunkt, das ist ja wie wenn du einmal Fahrradfahren gelernt hast, ja, ab diesem Zeitpunkt weißt du, ah, okay, so geht das. Ja, du weißt jetzt, wie man einen Two-Pager schreibt. Du kannst deine Erfolgsdatenbank, die kannst du kontinuierlich weiterführen. Ist fast wie ein Tagebuch, ja. So, denn die Verweildauer oder die Halbwertszeit von Führungskräften, du sprachst eben den CFO an, den Chief Financial Officer, der liegt mittlerweile bei 3,2 Jahren. Las ich neulich auf irgendeinem Portal. Das heißt, wenn du CFO bist, dann kannst du ungefähr alle 3 Jahre schauen, dass du dir einen neuen Job besorgst. Und wenn du dann einmal weißt, wie das geht, dann hast du einen Wahnsinnsvorteil. So. Und das Nächste, was wir natürlich tun, und das ist ein bisschen auch unser oder mein Alleinstellungsmerkmal, dass wir dich eben auch in Kontakt bringen mit dem verdeckten Arbeitsmarkt, also ganz konkret. Ja, so das heißt, wir stellen für dich den Kontakt her zu einer sehr großen Zahl von Headhuntern, zu einer großen Zahl von Private Equity Unternehmen, ja, zu Family Offices, also zu all den Unternehmen, Personen, die genau diesen verdeckten Arbeitsmarkt bedienen. Ne, denn wenn du das weißt, okay, mein Job ist im verdeckten Arbeitsmarkt, ich habe jetzt eine tolle Bewerbung, ich kann das auch wunderbar darstellen, ich kann mich wunderbar verkaufen, um es auf den Punkt zu bringen, dann ist dir die nächste Frage, okay, und bei wem tue ich das jetzt? Ja? Und ein Headhunter reicht nicht aus, auch wenn er zu den, also das Unternehmen, Headhunter-Unternehmen, zu den Top 10 gehört, ja, das mag sein. Ja, aber meine Erfahrung ist, das reicht nicht aus. Du brauchst 500 und mehr Kontakte. Ja, denn je weiter du in der Hierarchie oben bist,
desto dünner wird's.
Umso weniger vakante Jobs hast du ja klar, auch. Ja, und dann auch noch in dem Zeitfenster, also jetzt, ja. So, und wo wir gerade bei dem Thema Zeitfenster sind. In unserer Branche sagen wir, und das ist auch so, im Q4 kündigen die Arbeitgeber und im Q1 kündigen die Arbeitnehmer. Und der Hintergrund ist der, im Q4 wird das kommende Jahr geplant, es wird entschieden, Headcount, wer hat Low-Performer, High-Performer, wie gehen wir damit um? Und die Arbeitnehmer nutzen die besinnlichen Tage, Um darüber nachzudenken, ist das, was ich da tue, noch sinnvoll oder begebe ich mich auf die Suche nach einer sinnvollen Aufgabe? Und wenn wir in die Gallup-Studie schauen, dann wissen wir ja, dass 85% aller Arbeitnehmer latent auf der Suche nach einem neuen oder auch sinnvollen Job sind.
Wenn ein Headhunter beauftragt wird von dir.
Mhm. Nein, nicht von mir.
Ja, du vermittelst die oder stellst Kontakte her. Kann man ja nennen, wie man möchte, ja. Und wer finanziert so einen Headhunter? Der macht das ja nicht, weil er sozial eingestellt ist, sondern der möchte ja auch Geld verdienen. Zahlt das dann der sucht? Oder also sucht, sprich der freigestellte Mitarbeiter oder der potenziell freigestellte Mitarbeiter? Oder zahlt das Unternehmen, das eine vakante Stelle hat?
Also der Outplacement-Berater, also ich und meine Kolleginnen und Kollegen, werden vom abgebenden Unternehmen oder von demjenigen, der sucht, direkt bezahlt. Ja? Also wenn du einen neuen Job suchst, du kommst zu mir, dann sage ich, ne, lieber Ulrich, ich hätte gerne x-tausend Euro von dir. Der Headhunter wird vom suchenden Unternehmen bezahlt. Ja? So, und das ist der Grund, warum wir hier eine Win-Win-Situation herstellen. Denn der Headhunter hat Kosten für die Suche nach geeignetem Personal. Er muss eine Recruiterin bezahlen, muss Recherchearbeit betreiben, muss bei den Portalen durchaus hohe Summen bezahlen, um diese Informationen zu bekommen. So, das heißt, wenn ich also jetzt in deinem Namen übrigens deine Bewerbung an einen Verteiler mit 100 Headhuntern sende, dann ist das zunächst mal für die Headhunter kostenlose Ressource. Also okay, ja, wenn ich einen Suchauftrag habe, bingo, hier kommt ein passendes Profil rein, klasse, habe ich mir die Arbeit gespart, diese Person zu suchen.
Entschuldigung, hast du auch offene Positionen, die bei dir irgendwie aufschlagen, von denen du weißt, okay, der Uli, der könnte jetzt, also Entschuldigung, liebe Podcast-Zuhörer, also bitte, ja, das ist jetzt alles nur fiktiv, ja nicht, dass ihr denkt, ich höre hier, nein, ich höre den Podcast nicht auf. Das ist nur ein Beispiel. Also wenn ich mich jetzt bei dir bewerben würde, oder nein, wir machen so ein Training, Bewerbungstraining, Outplacement Package, ja, und hast du dann auch irgendwo in einer Datenbank von den Headhuntern vielleicht gespeist Informationen über offene Stellen, wo du sagst, du, der Uli, der könnte dahin passen? Hast du sowas auch?
Nein. Ich habe natürlich Kontakte und es ist auch so, dass der Unterschied zwischen Headhunter und Outplacement-Berater nicht allen transparent ist. Das ist bei dir ja, glaube ich, ähnlich, wenn ich das so sagen darf. Ja. Das heißt, ich werde mit Headhunter verwechselt und bekomme natürlich Anfragen. Ich habe auch eine gute Handvoll Unternehmen, die mich fragen, wenn sie eine neue Position besetzen wollen. CFO ist übrigens gesucht ohne Ende.
Alle 3,2 Jahre, das haben wir ja gelernt.
Alle 3,2 Jahre, ja. Also ich werde also angesprochen, also Peter, hast du, ich brauche. Und dann stelle ich natürlich diesen Kontakt her, gar keine Frage. Aber das viel mächtigere Werkzeug ist wirklich, dass ich dich, also dein Profil, dein Two-Pager, an 100 oder mehr Headhunter in deinem Namen versende. Und ich sage zu meinen Kunden, wenn ich ihr Profil an 100 Headhunter sende, dann antworten 50 nicht. Und das ist die gute Nachricht. Ja, denn die 50, die antworten, schicken dir zunächst mal ein DSGVO-Formular zu. Und wenn von diesen 50 Headhuntern nur 10 mit dir ein Telefonat führen, weil sie möglicherweise ein Mandat haben und davon 2, 3 oder auch nur einer übrig bleibt, der dich beim Unternehmen präsentiert und du dort einen Vertrag bekommst, ist ja schon alles passiert. Genau das möchtest du ja. Und wenn ich das Ganze dann mit 500 Headhuntern mache und zusätzlich noch 100 Private Equity Unternehmen, dann ist das ist immer das Gesetz der großen Zahl, ja, die Stecknadel im Heuhaufen. Dann bin ich als Bewerber in der Situation, dass ich mehr als ein Angebot habe. Und rein psychologisch ist es ja so, dass ich ab 3 Wahlmöglichkeiten habe ich persönlich auch das Gefühl, ich selbst kann eine Auswahl treffen und muss nicht den erstbesten Job nehmen, der da kommt und sei ja auch noch so gut bezahlt. Denn je älter, um es auf den Punkt zu bringen, die Bewerber werden, umso differenzierter werden auch die Anforderungen des Bewerbers an den neuen Job. Ja, auch aus der Historie heraus, was möchte ich denn nicht mehr erleben, was ich in meinen vergangenen Jobs erlebt habe. Ja, und das ist eine weitere Aufgabenstellung, dass wir so auch an die Jobsuche rangehen müssen. Also viel mehr, als wenn du den ersten oder zweiten Job dir suchst, dann ist ja noch alles möglich.
Ja, dann ist man ja auch durch das Unternehmen noch erziehbar, man ist etwas biegsamer und wenn man das vielleicht ab einem gewissen Alter hat man auch ein anderes Standing und dann sagt man, du, das brauche ich jetzt nicht mehr, so wie du es ja gesagt hast, also das muss ich mir nicht bieten lassen, ne?
Na genau. So, und das sind ganz triviale Dinge zum Teil, ja. Also muss ich wirklich noch einmal die Woche nach China oder USA fliegen, ja? Brauche ich dieses oder jenes noch? Also das sind ganz konkrete Themen. Und das ist einfach wichtig und das ist wirklich, jede Klientin, jeder Klient hat eine individuelle Ausgangssituation und auch eine höchst individuelle Zielstellung. Und die gilt es zu berücksichtigen. Und auch das fließt mit in dieses Vorstellungsgespräch ein. Wie ich sagte, du als Bewerber bist der Moderator des Vorstellungsgesprächs. Und es ist auch deine Aufgabe, jetzt ganz konkret abzuklopfen, passe ich in dieses neue Unternehmen rein, ja oder nein? Oder erlebe ich die Dinge, die ich vermeiden möchte aus der Historie heraus, nochmal. Und es ist super interessant, Uli, dass wenn du so auftrittst und wenn ich sage Moderator, dann meine ich nicht, dass du irgendwie die Gesprächsführung übernimmst und den anderen da unter den Tisch redest, sondern dass du einfach deinen roten Faden aufrecht erhältst und diese Gesprächsweise erzeugt beim Gegenüber ein gutes Gefühl, nämlich, dass du über eine gewisse Souveränität verfügst, ja? Die nicht arrogant werden darf. Natürlich darfst du das nicht überziehen, aber das gehört alles zum Training dazu. So, und diese Gesprächssouveränität steigert noch einmal mehr die Wahrscheinlichkeit, ne? Wir bewegen uns in dünner Luft, es gibt nicht so viele von diesen Jobs, ja? Und du hast wirklich den Job gefunden, der dir gefällt, dass du den dann auch bekommst, ja.
Mein Steckenpferd ist ja auch Rhetorik, Stimmbildung, die Sprechgeschwindigkeit. Gestern hatte ich einen Podcast, da ging es auch um Pausen im Gespräch, welche Fragen stelle ich denn und. Das heißt, das lernt man bei dir auch.
Absolut. Also es geht jetzt weniger darum, um Stimmtraining. Da verweise ich gerne an eine geschätzte Kollegin. Das ist dann aber wirklich, das ist dann die Kür. Ja, die Pflicht ist, und dazu habe ich auch eine App entwickeln lassen, die da heißt, die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch. Auch das Buch dazu, das war der Input für den Entwickler, gibt es natürlich auf Amazon. Da ist gerade auch die zweite Auflage erschienen.
Sind es diese fiesen Fragen?
Alle. Also es sind mittlerweile, auch wenn der Titel die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch heißt, sind es mittlerweile 126 Fragen. Und ich gebe die Antworten. Das ist das, was ich eingangs sagte. Ja, es geht um Antworten, es geht um ganz konkrete, nicht nur Vorschläge, wie tun wir das denn jetzt? Ja, und es sind diese fiesen Fragen. Ja. So, die Klassiker hatten wir eben schon. Warum wollen Sie wechseln? Haben Sie noch andere Vorstellungsgespräche? Erzählen Sie mal was von sich. Was ist, wenn ich Ihren Chef anrufe? Was sagt er? Was Ihnen fehlt? Was Sie noch brauchen? All diese Dinge. aber auch diese sogenannten Stress- oder Brain-Teaser-Fragen. Ja? Fahren Sie lieber Karussell oder Achterbahn? So, und ich hatte neulich einer meiner Klientinnen, hat sich bei einem DAX-Konzern beworben. Sie ist kurz unter 50 in einer Führungsposition bei einem international tätigen Unternehmen. Und also eine gestandene Frau, und sie ist wirklich gefragt worden, wenn sie ein Auto wären, welches wären sie dann? Und weil sie die Frage so bescheuert fand, was es auch ist letztlich, hat sie gesagt, ein SUV, damit fahre ich alles platt, irgend sowas in der Art. Das war natürlich eine Reaktion, die nicht förderlich war. Aber sie hatte einfach in dem Falle schon entschieden, sie ist der Moderator des Vorstellungsgesprächs. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ja. So, das kann man natürlich von Fall zu Fall entscheiden. Aber wichtig ist bei diesen ganzen blöden Fragen, ich habe sie schon einmal gehört. Ja. Ich habe die Antwort gelesen, die Peter Moers vorschlägt. Ja, dann habe ich auch diesen weißen Blatteffekt nicht und dann kann ich dann entscheiden, nehme ich eine von Peters Vorschlägen als Antwort. Aber was viel häufiger passiert ist, dass meine Klientinnen und Klienten durch meine Antwort ihre eigene Antwort finden.
Also, ich habe da mal so eine ganz fiese Frage irgendwo gelesen, vielleicht auch bei dir im Buch, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich die gelesen habe. Wenn ein Bewerber, eine Bewerberin von zwei Menschen, sagen wir mal Männlein, Weiblein, ja, damit wir die jetzt unterscheiden können, interviewt wird und dann kommt dann die Frage, sagen Sie einmal, wer von uns beiden ist Ihnen denn sympathischer? Hm. Fand ich Hammer. Und dann, wenn man da nicht drauf trainiert ist, ja, dann stehst du da und denkst so, mein lieber Schwan, ja, was sage ich denn jetzt? Dann fängst du an zu stottern und das hat natürlich mit Souveränität nichts mehr zu tun.
Genau. Das sind die Fragen oder diese Art Fragen, die zielt darauf ab. Deine Antwort ist gar nicht das Thema, sondern deine Reaktion wird jetzt erfragt. Und diese Frage ist, wenn es nur einer ist, der fragt, wie mache ich mich denn so als Interviewer? Ja? Dann kannst du ja auch erstmal, what? Ja? Und darauf musst du ja eine Antwort geben. Und ich trainiere mit meinen Leuten auch, du darfst bei solchen Fragen durchaus wie ein Politiker reagieren. Du beantwortest diese Frage nicht in dem Sinne, wie du sie zunächst mal verstanden hast, weil die beiden wollen jetzt kein Urteil von dir haben. Ja? Sondern du sagst, also ich persönlich habe das Gefühl, dass wir beide oder wir drei in diesem Falle, dass wir hier ein recht konstruktives Interview führen. Wir haben über diesen Punkt und über diesen Punkt, ja, haben wir dieses Ergebnis erreicht. Und ich persönlich nehme Sie als durchaus fordernde Interviewer wahr, aber das ist genau das, was mir gefällt. Jetzt ganz spontan als Antwort. Ja. Also du darfst diese Art Antworten, darfst du nicht beantworten. Du kannst ja nicht sagen, also wenn dir eine Dame und ein Herr gegenüber sitzt, ja, du kannst ja jetzt keine Urteile fällen. Du kannst ja nicht sagen, also ihre Stimme finde ich ein bisschen piepsig und ihre Fragen finde ich doof, das kannst du ja jetzt nicht sagen. Ja, so, und von daher musst du in dieser Art und Weise dann auch antworten. Du kannst das solche, kannst dazu Aussagen wie greifen, wie, ja, ich finde das Interview, wie sagt man, hart, aber fair. Punkt.
Und in solchen, Punkten trainierst du deine Klienten,
absolut,
damit die absolut halt nicht, wie du gesagt hast, vor einem weißen Blatt der Unerfahrung oder der Erfahrung stehen, sondern aus dem Ärmel heraus dann die Antwort schütteln können. Oder wenn du denen jetzt eine Antwort beigebracht hast auf diese fiesen Fragen, auf diese 126, und die würde jetzt nicht passen, dann haben die aber genug Training und genug Standing, um dann eine andere Antwort formulieren zu können.
Absolut, absolut. Ja, also ich sage ganz gerne, meine Klientinnen und Klienten müssen vortäuschen, dass sie sich eine Antwort überlegen. Meine Klienten müssen vortäuschen, dass sie von einer Frage überrascht sind.
Also machst du Schauspielunterricht auch dabei ein bisschen?
Weißt du, am Ende des Tages ähneln sich dann die Fragen. Ja, ob ich gefragt werde, welches Auto, welcher Fußballspieler, welches Tier ich wäre, das ist immer der gleiche Hintergrund. Und ich erläutere in meinem Buch auch, was ist der Hintergrund dieser Frage, was will das Gegenüber eigentlich erfahren über dich. Ja, so, und das ist das Wichtige daran. Und darauf sind meine Klientinnen vorbereitet. Es heißt auch, ein guter Interviewer hält das Gespräch am Laufen, das Gegenüber wird sich schon um Kopf und Kragen
reden. Der fragt, der führt.
Und das ist der nächste wichtige Punkt und das ist fast schon das Schwierigste. Und ich demonstriere gerade das Gegenteil ja von dem. Du musst wissen, wann du aufhören musst zu reden. Ja, du musst aufhören zu reden. Und bei der Frage, die du gerade gestellt hast, da kann diese Antwort sein, wie ich sie gerade formuliert habe. Ich finde unser Interview völlig konstruktiv, wie sagt man, hart, aber fair. Und dann hörst du auf zu reden. Ja, so, und der die Sprechpause nicht aushält, wird den nächsten Satz formulieren. Das sollte es aber dann nicht du sein, und das passiert leider so häufig, dass dann im Vorstellungsgespräch der Bewerber hält die Sprechpause nicht aus und legt noch einen drauf und legt noch einen drauf. Ja? Und das ist fatal. Das musst du vermeiden.
Am Ende eines Bewerbungsgespräches gibt es ja auch oftmals die Frage, haben Sie noch eine Frage?
Absolut, natürlich. Das gehört mit zu den Fragen, auf die du dich verlassen kannst. Ja, und natürlich hast du noch Fragen. Also eine Antwort, ach nö, war ein nettes Gespräch, ich habe alles erfahren, tschüss, das kannst du nicht machen. Ja, und es gibt auch Fragen, die sind nicht zulässig oder ungeschickt, sagen. Natürlich sind sie zulässig, aber ungeschickt. Hören Sie mal, wie viele Urlaubstage habe ich jetzt? 30 oder 35?
Ich habe es nicht so richtig verstanden.
Wie war das nochmal mit der 4-Tage-Woche? Das geht doch klar. Das kannst du ganz natürlich nicht machen. Ja? So, und du findest auch in meinem Buch findest eine Reihe Vorschläge von Fragen, die du hast. Aber das gehört wirklich ganz konkret zur Vorbereitung. Das ist individuell für jedes Unternehmen abzustimmen. Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich, dass du danach fragst, wie geht es denn jetzt weiter? Ja? So, wenn die Frage kommt, haben Sie noch Fragen, kannst du sagen, ja, ich habe noch 2, 3 Fragen, die ich gerne an Sie stellen würde. Und wenn das noch nicht erschöpfend diskutiert wurde, kannst du eine Frage stellen wie, also bedankst dich würdigst dieses Vorstellungsgespräch und könntest dann zum Beispiel fragen, also was mich jetzt noch interessiert ist, was ist denn so die größte Herausforderung, vor dem Sie, Herr Eckert, dieses Unternehmen jetzt sehen? Das wäre so ein Klassiker. Und die allerletzte Frage ist dann wirklich die, was machen wir als nächstes, wie geht es jetzt weiter? Ja. Und die darfst du auch gerne, wenn du da keine konkrete Antwort drauf bekommst, die darfst du dann gerne nochmal stellen, weil du ja noch andere Gespräche führst. Und das ist dieses Thema, mit dem ja viele Unternehmen sehr erfolgreich sind, du erzeugst Verknappung. Ja. Du darfst also beim Gegenüber das Gefühl auslösen, wenn er sich zu lange Zeit lässt, dann ziehst du dein Angebot zurück. Ja. So, und alles das formulierst du in deiner Reaktion auf die Frage, haben Sie noch Fragen? Ich möchte dazu noch sagen, wenn diese Frage kommt, haben Sie noch Fragen, dann ist das seitens deiner Interviewpartner das Signal, das Gespräch ist beendet. Ja? Und dann weißt du, du hast jetzt noch 3 bis 5 Minuten Zeit. Und das heißt aber auch, du kannst keine Fragen stellen, die dein Gegenüber irgendwie in Bedrängnis bringen, deren Antworten größere Rechercheaufwand bedeutet. Eine Antwort, die du eigentlich wissen müsstest, dass dein Gegenüber sie nicht beantworten darf. Ja? Wie viel Verlust haben sie im letzten Jahr gemacht? Das kannst du eh beim Bundesanzeiger nachlesen. Ja? Und du kannst natürlich noch Fragen stellen, wie, wenn das nicht vorher schon erschöpfend geklärt wurde, wird die Stelle neu besetzt, wird sie nachbesetzt, ist mein Vorgänger noch im Amt, gibt es eine Übergangszeit, aber das hast du wahrscheinlich vorher schon geklärt. Aber das wären dann möglicherweise Fragen am Ende des Gesprächs. Ja? So, und es gibt natürlich Fragen, je nachdem, wem du gegenüber sitzt. Nehmen wir mal an, du sitzt dem Senior, dem alten Geschäftsführer. Das ist ein Szenario, was dieser Tage sehr, sehr häufig vorkommt. Ja, dann willst du ja möglicherweise auch wissen.
Wie lange sind Sie noch im Unternehmen?
So. Ja. So, ne, dann kannst du aber, wenn du sein Wertegerüst erfahren möchtest, gibt es eine wunderbare Frage, die da lautet. Also, lieber Herr Eckert, worin unterscheiden Sie eigentlich sehr gute von guten Mitarbeitern? Ja, das ist wahrscheinlich erstmal ein Stirnrunzeln. Was meinten er jetzt damit? Könnte es eine Nachfrage geben? Und dann wiederholst du die Frage. Also, was sind für Sie sehr gute Mitarbeiter in Abgrenzung von guten Mitarbeitern, die Sie sicherlich auch haben? Und darüber denken Senior nach und als Antwort bekommst du sein Wertegerüst. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß, Zielstrebigkeit, die, wie man so schön sagt, die alten deutschen Werte. Ja? Oder du bekommst andere Antworten wie Kreativität und was weiß ich. Ja? Und dann hast du eine wertvolle Information, die du für dich nutzen kannst, um dir selbst die Frage zu beantworten, passe ich zu diesem Unternehmen, ja oder nein? Ja, denn viele meiner Klienten scheitern an diesen Senioren. Ja. So, und das ist wirklich ein Umstand, wenn du weißt, du triffst auf einen dieser Patriarchen, dann ist die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch schon eine andere. Nämlich, kenne deine Zielgruppe. Wisse, mit wem du redest. Ja. So einfach ist das letztlich.
Und individuell. Und sehr, 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 sehr herausfordernd auch, ja, auch für dich. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte und sagt, also ich stehe hier kurz vor der Entlassung oder ich bin derzeit freigestellt und bin, ja, muss ich über 50 sein, um zu dir zu kommen? Das ist die erste Frage. Und gibt es, also ab welchem Level in der Hierarchie, wenn man das überhaupt so benennen kann, wirst du aktiv?
Also mein Schwerpunkt liegt schon in der Zielgruppe 45 plus. Ja, auch gerne 50 plus. Ja, ich habe auch 60-jährige Klienten, das ist wieder eine ganz andere Herausforderung. Aller Diskussionen rund um Fachkräftemangel, das ist ein Phänomen, anderes Thema. Es passiert häufig, dass ich von meinen Klienten die Söhne oder Töchter betreue. Passiert immer wieder, ist völlig spannend, ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist dann vielfach der erste oder der zweite Job, den es zu besetzen gilt und die jungen Leute irgendwie in der Bewerbungsphase nicht erfolgreich sind. Ja, das heißt, du kannst zu mir kommen mit jedem Alter. So, und letztlich auch mit jedem Job, den du suchst, wenn du der Meinung bist, dass du für deine berufliche Neuorientierung Unterstützung benötigst, bekommst du die bei mir. Keine Frage. Ja? Denn, weißt du, das Thema ist ja, Die berufliche Neuorientierung ist für viele Leute ist das die persönlichste aller Neuorientierungen im Leben, meist noch vor der Trennung vom Partner. Ja? Denn auf Partys oder im gesellschaftlichen Umfeld, ja, du kennst ja die Frage, und was machst du so beruflich? Und die beginnt ja häufig mit Ich bin. Ja, das ist eine Aussage über meine Identität. Ja, ich bin kaufmännischer Geschäftsführer, ich bin Vertriebsvorstand bei oder ich bin Leiter des Werks in, ja, oder was auch immer. Ja, oder. Und wenn ich meinen Job verliere, dann verliere ich sehr häufig auch meine Identität. Und die gilt es ja jetzt wieder herzustellen. Und was ja nicht passieren darf, ist, dass ich 50, 100, 200, 300 Bewerbungen schreibe und bekomme nur Absagen. Es ist wirklich kein Spaß. Es ist zwar schon einige Jahre her, aber das Krasseste war, einer meiner Klienten 750 Bewerbungen und keinen Job bekommen. Das ist irre, habe ich ihm auch gesagt, genauso gesagt. Das kannst du nicht machen. Warum? Wenn du kaufmännischer Leiter in einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen bist oder auch Geschäftsführer, das spielt keine Rolle, und du schreibst 100 Bewerbungen, bekommst 100 Absagen. Was ist dann passiert?
Darf ich kurz was sagen dazu? Wäre es dann nicht sinnvoll, die Strategie etwas zu ändern?
Ja, genau darum geht es. Du musst dann die Strategie ändern. Weißt du, und darum erachte ich es als so wichtig an, es wird aber so nicht getan, weil ich immer sage, bitte tu das nicht. Bitte schreib keine 100 Bewerbungen und kassier 100 Absagen.
Ja, also da gibt es ja, selbst im Internet gibt es ja A-B-Testing für Anzeigen, beispielsweise bei Google oder Facebook, ja, kann man es ja testen. Formuliere ich es so, ist meine Conversion Rate jetzt im Internet so, und formuliere ich es anders, dann erhöht sich die oder sie reduziert sich. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man vielleicht 20, 30, 50 schreiben, je nachdem, wie viel man da machen möchte, Bewerbung. Und wenn der Rücklauf entsprechend mau ist, dann darf ich da mal jemand fragen, der sich damit auskennt und der vielleicht mal drüber schaut.
Also am besten wäre, du schreibst 0 Bewerbungen und fragst jemanden.
Gleich von Anfang an, gleich von Anfang an.
Nicht.
Und wir kommen lang.
Ja, ich sag dir auch warum. Ich sag dir auch warum, Ulrich. Weil 100 Absagen, die werden dein Selbstvertrauen beeinträchtigen. Das ist nicht gut, das ist keine gute Ausgangssituation, denn der neue Arbeitgeber möchte jemanden, der fit, stark, voll in der Kraft ist und so weiter, der möchte nicht jemanden, der
Zukunftsängste hat. Wenn man 100 Absagen bekommen hat und eine Zusage, dann sitzt man vermutlich etwas unentspannter im Bewerbungsgespräch, wenn man jetzt noch eine Hypothek zurückzubezahlen hat oder keine Ahnung was, ja. Dann, oh Gott, ich habe 100 Absagen erhalten, jetzt sitze ich hier und ich brauche unbedingt diesen Job.
Ja.
Dann wird es schwierig.
Genau. Und da sind wir bei einem Element, du wirst das körpersprachlich, wirst du das transportieren, diese Botschaft. Dein Gegenüber merkt das. Und Not ist unsexy. Ja, du wirst nicht einen Job aus Mitleid bekommen, ganz selten. Ja, ganz selten, passiert nicht. Ja. Aber ein ganz anderer Effekt liegt mir dabei am Herzen, das ist nämlich der, du bist in einer bestimmten Branche, die von mir eben erwähnte kunststoffverarbeitende Unternehmen. Ja. So, und jetzt möchtest du möglicherweise 50 bis 100 Kilometer rund um deinen Wohnort einen neuen Job finden.
Ja, dann hast du mit deinen 100, dann hast du mit deinen 100 Bewerbungen wahrscheinlich das komplette Feld abgedeckt.
Das ist das Problem. Das heißt, du hast deine ganzen Möglichkeiten hast du verbrannt. Ja, du hast 100 Bewerbungen, bei denen 100 Unternehmen, die für dich in Frage kommen, und mehr sind es in aller Regel nicht, die zur Verfügung stehen. Ja, dann hast du die verbrannt. Und jetzt? Was machst du denn jetzt? Jetzt musst du deinen Kreis erweitern auf 200, 300, 500, Gesamtdeutschland, Gesamtdach. Ja, und wenn du dann mit der gleichen Strategie weitermachst, ja, dann kann es sein, dass du dann vielleicht aus Glück oder anderen Umständen dann doch einen Job bekommst, aber den musst du dann auch nehmen.
Ich habe das mal genau umgekehrt gemacht. Und zwar habe ich, also ich arbeite ja auch für Volkshochschulen, und zwar hier im Umkreis. Und da wusste ich auch nicht, Bewerbung schreiben, ja, also als Freelancer Bewerbung, die wollten das auch so klassisch haben. Ja. Und da habe ich mir überlegt, jetzt nimmst du dir erstmal die Volkshochschulen, die am weitesten weg sind, und schickst denen mal, was weiß ich, Bewerbungen hin, und fünf in der Art und Weise, fünf in der Art und Weise. Ich habe auch verschiedene Lebensläufe ausprobiert, ja, und dahinter. Und dann hat sich herauskristallisiert, die am besten waren. Und die habe ich dann an die Volkshochschulen geschickt, an die ich wirklich gehen wollte, zu denen ich wirklich gehen wollte.
Genau. Das ist dieses A-B-Testing, was du gerade beschrieben hast, das kannst du so machen.
Also im Moment, ich muss dazu sagen, wir müssen auch mal schauen, über welche Art von Job reden wir. Ne? Bin ich jetzt Volkshochschuldozent? Also ich möchte das jetzt nicht niedermachen, bitte, liebe Volkshochschulen, ich liebe es, für euch zu arbeiten. Oder bin ich jetzt DAX, der Finanzvorstand? Also natürlich eine komplett andere Liga. Ja, und ja, also. Deshalb, wer in so einer Position ist und nicht weiß, wie er weiterkommt und sich überlegt, schreibe ich die Bewerbung selbst oder lasse ich sie schreiben oder hole mir Unterstützung, was natürlich viel besser ist, dann kann er den Peter kontaktieren, den Peter Mörs, denn wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Wir sind schon über eine Stunde, man soll es kaum glauben. Und wie kann man dich denn kontaktieren, lieber Peter? Also vielleicht hört, und das hoffe ich natürlich, jemand zu, der, oder ja, Mann oder Frau, divers, gibt es ja mittlerweile alles, der dich kontaktieren möchte. Wie kann er das denn tun?
Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an Moers, M-O-E-R-S, wie die Stadt am Niederrhein, @ncn-ag.com. Du kannst aber auch genauso gut auf meine Webseite gehen, einen Termin buchen, oder du gehst auf die Seite terminmitpeter.de, also termin-mit-peter.de, und dort findest du dieses klassische Terminbuchungstool und buchst einfach mal ein kostenloses 30-minütiges Gespräch mit mir, wo wir dann einfach deine ganz individuelle Situation beleuchten. Und dann schauen, passen wir zusammen, können wir zusammen erfolgreich, also für dich, ne, tätig sein, deinen neuen Job finden. Und da bin ich recht offen. Ich sage dir dann auch nach unserem Gespräch, wie hoch ich die Wahrscheinlichkeit einschätze, dass wir erfolgreich sein werden. Und dann kannst du entscheiden, ob du das möchtest oder nicht.
Sehr geehrter Herr Moers, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Weil unser Podcast ist jetzt langsam an.
Lieber Uli, es war mir eine große Freude, mich über eine Stunde mit dir zu unterhalten. Und ich bedanke mich herzlich dafür, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich darauf, mit deinen Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu kommen und dafür zu sorgen, dass diese Damen und Herren ihren Traumjob finden.
Und wer vorhin die Kontaktdaten von Peter nicht mitbekommen hatte, nicht mitschreiben konnte, weil er vielleicht gerade zu einem Entlassungsgespräch fährt, aufgeregt ist oder was weiß ich was macht, er am Strand liegt und es nicht aufschreiben konnte, dem kann geholfen werden, nämlich die Kontaktdaten von Peter stehen natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Zu diesem wirklich aufschlussreichen, interessanten und erfrischenden Podcast. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt euren Nutzen hier aus dem Podcast ziehen. Und wie jede Woche wünsche ich euch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und wenn ihr krank sein solltet, dass ihr ganz rasch wieder gesundet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckert. Servus, bye bye und vielen Dank natürlich an den
Peter Moers. Ich danke dir, Uli.